wie traust du dich da, die Promis zu fragen für den Podcast? Die habe ich damals einfach angeschrieben. Die fand ich einfach cool und habe ich die angeschrieben. Ah, oh, echt? Ja, klar. Naja, also wir gehen das Thema nochmal an. Auf jeden Fall hatte ich einen total tollen Tag, weil es alles auseinandergerissen hat, ja. Weil du dann natürlich auch alles stehen und liegen lässt und dann hast du nicht mal ein Auto, musst dir noch ein Auto organisieren, von links nach rechts gegurkt. Ich hatte den ganzen Tag voll mit Mini-Coachings. Also das erste Mini-Coaching, die hat sich angemeldet für ein telefonisches. Da saß ich gerade mit dem Pony im Pool, ja. Da habe ich mit der das Mini-Coaching telefonisch gemacht. Dann war die nächste dran, ne? Da war gerade die Hufbearbeiterin da und hat gerade eben so ein bisschen an den Hufen geraspelt und den Verband angelegt. Aber Pony steht ja ohnehin, die ist ja sowieso cool, auch wenn die nichts hat, ja. Und ich, Juliane, du kannst das alleine, mach mal weiter. Ich muss mal kurz arbeiten. Dann bin ich hochgegangen ins WLAN, habe das Mini-Coaching gemacht und dann ist tatsächlich mein Handy ausgegangen irgendwann, weil ich mein Kabel natürlich vergessen habe. Ja, das liegt ja auch in meinem Auto, was kaputt vor der Tür steht. Und dann habe ich noch ein Mini-Coaching nicht machen können und ich konnte ihr nicht mal absagen, weil ich ja mein Handy nicht hatte. Oh, ja, richtig scheiße. Da habe ich jetzt hinten raus quasi noch per WhatsApp und Dings geschrieben und sie, ja, ist überhaupt kein Problem. Das ist das Geile, wenn du halt mit Pferdeleuten zu tun hast, wenn du denen erzählst, ja, mein Pony hat gerade einen Reheschub und musste gerade mal machen, sagen die alle, ja, mach erst mal. Total geil. Ja, aber läuft alles. Wie war denn euer Urlaub? Ich habe ja nur dein Bild gesehen von Pony im Wasser mit einer Veronika drauf.
Ja, war schön, doch. Also es war jetzt natürlich nicht 4 Wochen Kroatien mit dem Wohnwagen.
Das war aber so.
10 Tage Rostock am Meer.
Ja, cool.
Aber das Wetter war natürlich Bombe, ne? Also ja. Wir hatten jeden Tag Sonnenschein und wir hatten so eine Ferienwohnung im Reitcamp neben der Reithalle.
Reit!
Natürlich. Ja, cool. Meine Eltern waren die erste Woche mit, in der zweiten Woche waren Freunde mit. Aber wir haben zu Hause gekocht, wir sind morgens laufen gegangen, dann joggen, ne, und dann ans Meer und haben zu Hause ein bisschen Buch gelesen. Also wir haben versucht natürlich nicht so essen zu gehen und Corona-mäßig irgendwie unter Leute oder so. Also ja. Wir haben uns da sehr zurückgehalten und von daher, es war sehr gemütlich und sehr schön und natürlich mussten Pferde dabei sein und der Stall da war ehrlich gesagt mega geil. Echt, also ja? Für den Ferienbetrieb, alle Pferde im Offenstall, fand ich richtig cool. Auch richtig sauber aufgeräumt. Also ich Hut ab. Ich war sehr neidisch. Mein Spind sieht so nicht aus.
Ja, cool. Ich habe ja da so eine Kackerfahrung gemacht an so einem komischen Stall. Ich sage jetzt nicht wo. Da habe ich schon hingekommen und habe gedacht, oh nee, also das kann ja eigentlich nicht euer Ernst sein hier mit den Pferden und irgendwie so viele auf dem Paddock und überhaupt.
Nee, war richtig gut.
Und so war auch der ganze Rest. Und dann zog sich das so durch und ich so, oh, kannst du jetzt hier wirklich guten Gewissens auf ein Pferd steigen? Ach, scheiße, eigentlich nicht. Aber jetzt hast du hier gebucht und dann kommt ja so der Unternehmer in mir durch, wo ich mir denke, ich kann doch jetzt nicht zu denen sagen, nee, könnt ihr alleine machen euren Scheiß, ich reite hier nicht mit, ja, wenn ich das reserviert habe. Und dann bin ich mitgeritten, das war alles scheiße. Der Rittführer konnte gar nicht reiten. Der hat dann so einem kleinen Mädel erzählt, wenn das Pferd zu schnell wird, wie sie denn am besten bremsen kann. Ja, indem man schön riegelt vorne. Und erzählte dann auch ganz locker wirklich, ja, er hatte bis vor einem halben Jahr gar nichts mit Pferden zu tun, aber er ist halt sportlich und er kennt halt die und jetzt reitet er da die Führungen mit. Und ich denke mir so, ach du Scheiße.
So, auf jeden Fall haben wir bis jetzt immer Glück gehabt. Also.
Oh. Und was habt ihr dann quasi euch Pferde zum Ausreiten geborgt oder hattet ihr dann feste Pferde oder wie funktionierte das?
Ach, wir waren zweimal ausreiten, eine Stunde, einmal durch den Wald und zurück und einmal an den Strand und ins Wasser. Und da war eine Dame mit, die uns quasi geführt hat, sozusagen. Also die vorne weggeritten ist und wir sind hinterher geritten.
Und was habt ihr mit dem Kind gemacht so lange?
Ja, einmal war die Oma da. Ah ja. Die war ja die erste Woche mit. Und in der zweiten Woche ist Henrik zu Hause geblieben und ich bin mit Sarah und Sebastian quasi ausreiten gewesen. Ja, dafür ist sie doch noch ein bisschen klein.
Ja, cool. Das klingt echt gut. Und hast du das Gefühl, also habt ihr mit denen mal gesprochen? Also was sagen die so zu dem ganzen Corona-Kram? Was machen die Corona-Folgen oder die Corona-Situation für sie?
Also sie hatten nur, also so viel haben wir da ehrlich gesagt gar nicht drüber gesprochen. Das Einzige war natürlich, dass die ganzen Kinder, die gekommen sind fürs Ponyreiten, die mussten sie halt alle wieder abweisen, weil sie das nicht anbieten durften. Ne? Also man durfte nur Ponyreiten machen, wenn deine Eltern quasi pferdeaffin waren, weil die dann das Pony geführt haben. Ah. Aber man durfte halt nicht dann jemanden von dem Stall mit den Kindern arbeiten lassen. Also ich denke schon, dass sie da Einbuße hatten, aber also da haben wir ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber gesprochen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, wir waren einen Tag in Rostock und einen Tag in Warnemünde da mal spazieren am Strand. Also es war mega voll, es waren 100 Leute unterwegs, die ganzen Cafés waren voll. Also wie gesagt, wir haben uns da sehr zurückgehalten, wir waren dann nur einmal durchspazieren. Aber also Mundschutz, draußen trägt den ja keiner. Da hat man nicht so viel von Corona gemerkt.
Ja, das glaube ich.
Außer wenn man an der Eisdiele angestanden hat, dann hat man eben in der Schlange den Mundschutz aufgehabt, hat sein Eis genommen und hat den wieder abgezogen. Ist natürlich dann auch einfach hirnrissig, ne?
Ja, und sie schicken dich ja weg. Du musst halt so und so viel Meter weg von denen, also so habe ich das jetzt hier ein paar Mal erlebt, du musst halt so und so viel Meter weg von dem Geschäft, wo du halt dein Essen gekauft hast, um das dann zu verspeisen. Also du darfst halt nicht.
Ach so, nee, das war da nicht so.
Das war okay.
Nee.
Was sagst du sonst? Hast du irgendwie jetzt mitbekommen bei deinen Kunden oder bei Höfen, wo du mitkommst? Also haben da wirklich welche hardcore zu tun mit den Corona-Auswirkungen oder ist es eher nicht so?
Habe ich ehrlich gesagt nicht so mitbekommen. Also wir haben ja auch bei uns, also Henrik und ich sitzen ja auch im Vorstand bei uns im Reitverein und wir haben ja auch Schulbetrieb und Volti und das haben wir natürlich auch ausgesetzt, muss man sagen. Den Schulbetrieb haben wir jetzt wieder aufgenommen. Das Volti läuft nicht im Moment. Aber also wir machen halt mit unseren Schulpferden auch immer sonst Pause, wenn Sommerferien sind in der Regel, dass die auf die Wiese gehen und eine Auszeit haben. Die haben wir halt jetzt da in die Corona-Zeit gelegt, die Pause. Die Pferde fanden es, glaube ich, ganz cool.
Glaube ich auch.
Und also es hielt sich alles im Rahmen. Also ich kann jetzt das aus unserem Umfeld nicht so bestätigen, muss ich sagen, dass das so ein großes Problem war. Aber wir haben auch viele Privatställe natürlich. Die Leute sind ganz normal zum Reiten gekommen. Ja, wir haben natürlich keinen Unterricht gegeben. Ja, aber das war dann auch so die einzige Einschränkung, ne? Also ich fand es natürlich ein bisschen ärgerlich am Anfang, weil ich durfte dann endlich wieder aufs Pferd, ne? Und war dann wieder so antrainiert, dass ich dann Unterricht reiten konnte. Und dann war ich natürlich einmal die Woche Dressur, Springen und Gelände, schön dreimal die Woche wieder Unterricht und ich wollte wieder schön durchstarten. Ich habe genau geschafft, ein Turnier zu reiten. Ja, ein
Pferd. Alter Streber, also wirklich, was du immer abrupst, ja.
Ich wollte wieder richtig losreiten, dann reite ich ein so ein Popels-Vielseitigkeitsgelände-Turnier und dann war schon wieder rum alles. Zum Heulen ist das doch. Und ja, das hat mich so ein bisschen genervt, aber am Ende, mein Gott, ich bin gesund, meine Familie ist gesund, uns geht's gut, den Pferden geht's gut. Das finde ich meckern auf sehr hohem Niveau, muss man sagen. Also gibt keinen Grund, sich zu beschweren, auch wenn ich persönlich ein bisschen enttäuscht war, dass ich halt keinen Unterricht nehmen konnte und mein Pferd jetzt schon wieder frühzeitig in die Winterpause gegangen ist. Ich glaube, er findet es ganz cool.
Wahrscheinlich, ja. Wobei du sagst ja, der ist ja immer ganz gut dabei und hat ja immer ziemlich Bock.
Ja, das stimmt natürlich, aber ich glaube, er findet es auch nicht so schlimm, wenn er jetzt halt wieder weniger tut, dann ist das halt so, also hat die Mama sich, glaube ich, mehr geärgert als das Pferd.
Ja. Also ich gehe total mit. Ich sehe das auch so, dass das natürlich Meckern auf hohem Niveau ist, was in den meisten Fällen stattfindet. Gut, manche meckern halt aus Prinzip gerne. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann total nachvollziehen, dass das manche Leute wirklich richtig, richtig anpiept und dass das manche richtig trifft. Ich bin froh, dass ich da auch nicht so betroffen von war und dass ich ja ohnehin schon viel online mache und alles bei mir irgendwie online ausgelegt ist. Und also für mich ist es tatsächlich eher positiv, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute das jetzt tatsächlich auch mal ernst nehmen, sich um ihr Business kümmern zu müssen. Ich habe deutlichst gemerkt, dass ich mehr Mini-Coachings habe. Natürlich tut es mir leid um die Leute, die mir sagen, dass es ihnen ganz schlecht geht gerade. Da versuche ich ja auch irgendwie Tipps und Tricks noch mitzugeben. Aber insgesamt kann ich nur sagen, ich finde es super, dass ich so die Bereitschaft erhöht hat, überhaupt sich mal damit auseinanderzusetzen, wie man denn einen finanziellen Puffer aufbaut, weil man für solche Sachen wie eine Corona-Krise durchaus gebrauchen könnte. Dass man halt nicht immer davon ausgehen kann, das wird schon so weiterlaufen wie heute.
Ja, ist für mich auch so eine Definition von Reichtum, ehrlich gesagt, ist, wie lange du zurechtkommst, wenn du morgen nicht mehr arbeiten kannst oder gefeuert wirst oder was auch immer.
Ja.
Das ist für mich so diese Definition, wie lange hält mein Puffer, also wie lange kann ich die Füße hochlegen, entspannt, auch wenn jetzt kein Einkommen mehr reinkommt. Und das wäre für mich so die Definition von Reichtum, wenn das sehr lange geht.
Auf jeden Fall. Da gehe ich total mit.
Ne? Aber ich denke mal, so ein 6-Monats-Puffer ist so für mich so, dann kann ich gut schlafen.
Ja.
Aber den haben tatsächlich viele nicht gehabt, muss man sagen. Ne? Und dann sind natürlich, aber ja, das stimmt schon so. Dass, da war natürlich dann, ja, wahrscheinlich, die Angst war natürlich dann groß, ne? Aber wirklich in so meinem direkten Umfeld habe ich da nicht so viele von gehabt. Und gut, jetzt habe ich natürlich viel mit Landwirtschaft zu tun.
Ja.
Mein Mann hat ja Agrar studiert und viel mit Pferdeleuten, die jetzt auch im Pferdebereich arbeiten. Und gerade der Agrarsektor, ja, der hat halt weitergearbeitet. Ja. Also die Tierärzte haben halt auch alle weitergearbeitet. Ja. Ne? Also als Tierarzt bist du halt trotzdem weiter rausgefahren. Ja. Da war ja halt kein Unterschied. Was ich richtig krass gemerkt habe, also wir Tierärzte sind ja sehr hinterweltlich, was online angeht.
Ich erzähle immer gerade nicht, aber ja,
so eine Geschichte, wo wir auf dieser Fortbildung waren und mein Chef mich irgendwann gefragt hat, warum der Mann die ganze Zeit über die Grippe, die Influenza spricht und wir in schallendes Gelächter ausgebrochen sind, weil die Leute haben über Influenza gesprochen, also über Menschen, die im Internet halt Reichweite haben.
Ja.
Und er hat halt die ganze Zeit gedacht, es geht über den Virus Influenza, was irgendwie der Brenner bei uns in der Praxis einfach.
Die sollten unbedingt ein Budget haben, um Influencer-Werbung zu machen.
Ja, wirklich. Also es ist einfach, so weit weg sind wir gefühlt, aber irgendwie in der Tierärzteschaft vom Online-Markt, würde ich behaupten. Also es gibt ja wirklich nur eine Handvoll Menschen, die jetzt online so aktiv sind im Tierärztebereich. Ja. Und die haben sich jetzt natürlich alle mega umgeguckt. Jetzt müssen natürlich diese ganzen großen Messen, diese ganzen Fortbildungsveranstaltungen müssen jetzt irgendwie alle online umgeswitcht werden, weil die alle ausfallen. Und ich brauche zum Beispiel als Fachtierarzt für Pferde, ich habe ja die Weiterbildungsermächtigung bei uns in der Praxis, dass ich Assistenten ausbilden darf, brauche ich 40 Fortbildungsstunden pro Jahr. Fachspezifisch aufs Pferd.
Ja.
So, 40 Stunden ist echt eine Hausnummer, muss man sagen. Ne?
Ja.
Die darf ich auch nicht natürlich zu 100% online abdecken, was früher gar nicht ging, weil das Angebot war gar nicht da.
Ja.
Und jetzt haben sie natürlich echt viel umstrukturiert. Und dann war ich in so einer Mastermind für Tierärzte, die quasi sich so ausgetauscht haben zu den neuen Medien, wie auch immer man das dann sagen möchte, was Thema Webinar. Und dann saßen da wirklich ganz hohe Tiere drin, die jetzt den BBT-Kongress, also wirklich riesen Veranstaltungen, jetzt ins Online umswitchen. Und die haben wirklich Fragen gestellt, wo ich so dachte, hui, die sind auch noch wirklich am Anfang. Und ich finde es einfach mega cool, dass jetzt quasi durch die Corona-Krise der ganze Berufsstand so ein bisschen dazu genötigt worden ist, da in dieses Online-Leben einzugliedern, weil wir da, glaube ich, so weit hinten sind und da würde so viel mehr gehen, auch so viel Erleichterung, auch so allein im Praxisalltag, ne, wie Calendly oder so, ne, also dass man den Kalender, ne, also da würde noch so viel Praxismanagement irgendwie Verbesserungstipps drin sein, was man da so online umstrukturieren könnte. Wo wir uns natürlich immer, ich will nicht sagen geweigert haben, das Problem ist immer die Zeit. Ne?
Also ihr habt es nicht nötig, also ihr seid halt gebucht, ne? Und dann zu sagen, ich habe halt so viel zu tun, aber es wäre ja sinnvoller, schlauer zu arbeiten, auch in dem Fall, und zu sagen, ey, aber diese ganzen nervigen Kackgaben, die ich den ganzen Tag am Hacken habe, könnte ich ja viel schneller machen, wenn ich da ein bisschen was effizienter gestalte. Da kommst du ja gar nicht zu, wenn du da voll in deinem von Notfall zu Notfall sprintest und hier eine OP und da eine Untersuchung, wann hast du denn dann noch Zeit, dir Gedanken zu machen, wie ein Terminmanagement-Tool funktioniert?
Ja, richtig. Und das ist das Problem, ne? Dass wir viel zu viel in der Praxis arbeiten, was natürlich auch die Unzufriedenheit vieler Assistenten irgendwie nach oben ruft, weil wir viel zu viele Stunden abreißen. Auch da geht bestimmt so, dass man die Fahrtouren irgendwie besser planen könnte, da kann man bestimmt irgendwas programmieren oder Rechnungen.
Das gibt alles. Das gibt alles. Alles. Ne? Also es gibt so viele Apps und so viele Sachen, nur so am Rande, falls jemand eine App-Idee hat, ich habe da jemand, der sowas macht, sowas programmiert, also Es gibt aber alles Mögliche an Apps schon. Und Logistik ist ja auch kein neues Ding, ja. Also auch Tourenplanung für Paketliefer oder sonst irgendwelche Liefergeschichten gibt's ja. Oder für LKW und so. Also Logistik an sich gibt es ja. Das ist ja nichts anderes als eine Tourenplanung. Ich habe, glaube ich, im Studium ein Jahr lang Logistik und Tourenplanung gehabt bis zum Erbrechen. Also das kann man schon sinnvoll aufbauen und vor allen Dingen auch so automatisiert, dass man das nicht alles immer mit Hand planen muss. Da muss ja auch einer drüber nachdenken den ganzen Tag.
Ja, das und das finde ich ganz cool, dass wir da so ein bisschen geschubst worden sind, quasi im Berufsstand. Und ich glaube, da geht noch richtig viel. Also jetzt kommen ja auch immer mehr diese Telemedizin, poppt so ein bisschen hoch, dass man per WhatsApp seinen Tierarzt anrufen kann. Und der berät dich dann quasi, ob du fahren musst oder nicht fahren musst zum Tierarzt, damit das Tier vorstellig wird. Finde ich auch ganz spannend, weil am Ende tun wir das natürlich jeden Tag, dass irgendjemand anruft bei dir oder dir Fotos schickt. Also wenn man sich meine Fotos anguckt in der Galerie, dann kriege ich immer die lustigsten Videos und Körperteile von Pferden abfotografiert und geschickt. Was ich natürlich jetzt alles als Serviceleistung mache oder jeder Tierarzt, der macht, ohne dass er dafür Geld bekommt, und ich habe gerade eine Umfrage gehabt, jetzt bei Social Media, wo ich gefragt habe, wen fragst du, wenn dein Pferd krank ist oder du ein Problem hast, ne? Und da haben mir ganz viele geschrieben, dass sie erstmal die Stallnachbarn fragen, dann irgendwie die Freunde, dann die Stallbesitzer, dann die Pferdephysios. Also, und den Tierarzt irgendwie ganz am Schluss. Es waren auch welche, die natürlich zuerst den Tierarzt genannt haben. Aber ich glaube wirklich, das liegt daran, dass wir dauernd gestresst, in Anführungsstrichen, sind. Und immer das Gefühl vermitteln, wir hätten keine Zeit, was ich total schade finde, was ich auch mal versuche, bei mir nicht so zu machen, also wenn ich dann bei dem Termin bin, dass man sich die Zeit nimmt, nur dass man da diese Beratungszeit, wenn man die natürlich abrechnen würde und das dann auch noch online abdecken könnte, dann wäre ja viel mehr Zeit für die einzelnen Menschen da, die auch besser zu beraten. Und ich glaube, wir würden alle viel näher aneinander rücken. Also ich glaube, da liegt wirklich eine Riesenchance. Und ja, mal schauen, ob ich das nächstes Jahr bei uns integriert kriege in die Praxis, dass man uns dann via Online-Konferenz...
Also immer irgendeiner hat Online-Bereitschaft und muss dann durchbraten und losschicken oder halt nicht losschicken. Genau,
oder halt nicht, ne? Also es gibt ja auch viele Fälle, wo sie anrufen und sagen, ja gut, da musst du halt jetzt nicht hinfahren, weil das können wir jetzt hier quasi online abdecken. Bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ich bin immer ein Freund davon, das Tier, also das Pferd dann auch wirklich zu sehen, denn am Telefon ist manchmal sehr schwer zu beurteilen. Aber wenn man dann noch die Kamera dazu hätte, ne, die machen es ja wirklich so bei der Telemedizin, dass du dann Video quasi Anruf machst und dein Tier zeigst. Ist ja jetzt im Moment ist es ja viel noch mit Hund und Katze, da bist du ja eh zu Hause, da kannst du das machen. Aber wenn das mal ins Pferdebereich rumswitcht, ich glaube, das öffnet nochmal neue.
Das wäre schon hilfreich. Und was du sagst, finde ich auch, also von wegen, man traut sich nicht. Also ganz ehrlich, ich rufe einen Tierarzt auch nur, wenn es knall auf Peng ist. Weil ich natürlich, also auf der einen Seite will ich nicht Zeit von einem Tierarzt abknapsen, die der vielleicht für Notfall sinnvoller aufwenden könnte. Aber das denke ich mir halt auch bei der 110 oder 112, die rufe ich auch nur an, wenn es wirklich ernst ist, ja. Und so denke ich halt auch, ich will den Tierarzt nur behelligen, wenn wirklich was ist. Und wenn da, weiß ich nicht, gerade der Wind ungünstig steht und mein Pferd, was weiß ich, mich komisch anguckt, dann auf der einen Seite sagt man immer, ja, möglichst schnell handeln, damit es nicht zu spät ist und damit man frühzeitig was machen kann. Und gleichzeitig hat man aber genau dieses Gefühl, oh Gott, Tierärzte haben ohnehin schon so wenig Zeit und die müssen sich ohnehin schon zerteilen und von links nach rechts fahren. Ja, den rufe ich jetzt noch nicht an. Also das ist so. Ja,
aber wie cool wäre das, wenn du dann einfach eine Beratungsgebühr zahlst und der sich dann eine Stunde für dich Zeit nimmt?
Na, besser dann als Anfang zu bezahlen, dafür, dass da nichts ist. Ja.
Ja, aber ne? Ja. Dann trotzdem bist du dann auf der sicheren Seite. Der Tierarzt hat die Stunde für dich geblockt. Also dann ist ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und ich glaube, das wäre auch in der Kommunikation zwischen Pferdebesitzer und Tierarzt eine Riesenverbesserung.
Ja. Na, das auf jeden Fall, weil du halt auch die Fahrtzeit dem nicht aufbürden musst unbedingt. Also wenn du wirklich da so eine Gemeinschaftspraxis oder irgendwie was hast,
ja,
und du hast wirklich jemanden abgestellt, der die Fälle vorfiltert und sagt, ja, nein, mach dies, mach das, keine Ahnung, ja, dann hast du ja auch schon was gekonnt. Aber ich glaube, was auch noch ist, jetzt mal abgesehen von so Terminbuchungstools und Online-Meeting, ist es ja auch spannend, so eine Art Self-Assessment zu machen. Also das, was du gerade machst mit dem Weiterbilden, mit dem Kurs und den Pferdebesitzern an die Hand zu geben, okay, wie checke ich die Pattwerte? Wann muss ich mir Sorgen machen? Was ist ein Notfall? Was ist kein Notfall? Wie reagiere ich hierbei? Ist es ein Schnapsglas Blut oder ein Eimer voll? Also so diese ganzen Anleitungen, die du gibst, die kannst du ja auch relativ easy in eine Art Typeform oder Microsoft Forms bringen und da so ein Klickding machen. Also so, musst du jetzt den Tierarzt rufen? Klicke hier in 30 Sekunden durch und dann sage ich dir, ob dein Pferd kurz vorm Tod ist oder nicht. So, weißt du?
Also, die Frage, ob man das aus forensischer Sicht da machen darf, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Aber so rein von der Idee, da kann man ja drüber nachdenken. Ich finde es schade, dass ganz oft so diese Das-geht-nicht-weil-Mentalität herrscht. Klar musst du dich im rechtlich sicheren Rahmen bewegen und klar musst du da verantwortungsvoll umgehen mit solchen Tools. Ne? Du wirst da jetzt auch nicht über eine Ferndiagnose an einem Telefonchat, wirst du ja jetzt auch keine Diagnostik machen und dem sagen, er soll einen Luftröhrenschnitt machen oder so. Ja, also das macht man ja nicht. Also schon irgendwie die Frage, wie man jetzt dieses Tool sinnvoll einsetzt. Aber wenn ich schon auf eine Webseite vom Tierarzt komme und ich mir selber schon die Frage stelle, soll ich jetzt anrufen oder nicht?
Ja, das ist doch so schade irgendwie, ne?
Naja, genau. Aber vielleicht ist es dann sinnvoll zu sagen, hat dein Pferd eine offene Wunde? Ja. Wie viel Blut hat es denn verloren? Ungefähr. Weißt du? Also so diese Fragen, die du stellst in dieser Anleitung, kann man ja vielleicht auch irgendwie aufbereiten. Also
ich fände auch einfach so wie früher, das hat mein Chef immer gesagt, früher gab es halt eine Telefonsprechstunde.
Ja.
Weil früher hatte man ja kein Handy. Also musste der Tierarzt ja zu Hause sein am Festnetz, damit man ihn anrufen konnte. Und dann hatten die eine Telefonsprechstunde. Dann wussten die immer, von 3 bis 5 sitzt der am Telefon, dann kann man den anrufen und kann Fragen stellen. Sowas fände ich halt auch schon cool.
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen und ich glaube, dass, und das hatte ich ja, da hatte ich ja schon mal so einen Zeitungsartikel zugeschrieben in einer Reitsport, was war das, Reitsportmagazin. Ich glaube, dass Corona nicht einfach nur ein böser, weiß ich nicht, die Strafe von sonst wem ist, sondern dass das einfach eine Chance ist und ein ganz toller Filter, weil jetzt zeigt sich halt, wer ist resilient genug und wer kann sich verändern, wer kann wachsen mit so einer Situation und sich anpassen. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das einfach auch so ein paar schlechte Anbieter jetzt in allen Branchen und Bereichen aussortiert. Dass einfach ein Stück weit Leute, die das nur mit einem halben Arsch machen oder die so hobbymäßig, halb gebildet, nebenbei irgendwas betreiben, dass die es vielleicht einfach sein lassen und sich jetzt halt dann noch mehr die durchsetzen, die wirklich gut sind und nicht nur gut fachlich, sondern gut auch auf allen anderen Ebenen sich halt auch dann mitzuentwickeln, ja. Also das wäre schön. Mal gucken, ob das so funktioniert.
Ach ja, ich denke, die Leute, die immer gemeckert haben, meckern heute auch. Und alle die, die halt aufstehen und weitergehen, machen das heute auch. Also ich glaube, Corona hat nur das hervorgerufen, was eh schon da war. Also es hat halt die Leute nicht geändert, ne? Also ich denke, die schon angefangen haben, da in die richtige Richtung zu gehen, die sind halt jetzt noch mal ein bisschen gepusht worden. Mhm. Und die, denen es vorher schon alles viel zu anstrengend war, die haben halt jetzt es gelassen. Also da glaube ich wirklich, ist es eher so ein, ja, dass es schneller gegangen ist. Aber ich glaube, es hat jetzt nicht unbedingt den Menschen an sich geändert. Das.
Apropos anstrengend, da waren wir auch wieder beim Thema, wie anstrengend ist das denn eigentlich alles? Das hatte ich dir vorab schon mal geschrieben, also vielleicht für die Hörer. Wir haben jetzt hier gerade unseren Kaffeeklatsch ohne Kaffee am Abend und Wein trinken wir leider auch nicht.
Ich mag nämlich keinen Wein. Ja. Ich trinke ehrlich gesagt überhaupt keinen Alkohol. Es hat jetzt gar nichts mit dem Stillen zu tun. Ich trinke auch sonst keinen. Ist ganz kurios.
Also so ein schönes Glas kalten Weißwein kann ich schon mal trinken, habe ich aber nicht da. Das heißt, es muss dann der Tee oder das Wasser sein. Aber wir haben einfach gedacht, wir schnacken mal eine Runde und nehmen das auf und das, was wir davon verwerten können, stellen wir einfach als Podcast-Folge online und gucken mal, was ihr so zu unseren Gedankengängen sagt.
Haben wir auch nur geklaut, ne? Von anderen Podcasts.
Genau, nur geklaut. Vielen Dank für die Inspiration, liebe Sandra Holze und liebe Sabrina Käsehaufs. Ihr seid sowieso total super. Und weil das so super sympathisch war, haben wir gedacht, das können wir auch machen, weil wir sowieso immer wieder telefonieren und über alles Mögliche mal erzählen. Und dann kann man das Ganze auch mit aufnehmen. Coole Idee.
Ich mache das dann auch so. Wenn ich einen roten Pulli anhabe, Gina, ne, dann musst du dir das Video ansehen, weil dann ist es wichtig, was ich erzähle.
Ja, aber nochmal zum Thema Online-Business und wie sich das selektiert, was natürlich auch so ein bisschen blöder Effekt ist vielleicht, also ich weiß es nicht, dass jetzt auch Leute auf der Online-Welle mitreiten, die vielleicht gar nicht so kompetent sind, weil ich kenne ziemlich viele richtig gute Leute, die von ihrem Fach richtig Ahnung haben, aber bisher nichts mit Online am Hut haben, also so wie du auch sagst von deinen Tierärzten, ja. Mir fällt jetzt gerade eine ganz spezielle Frau ein, die ist ganz toll, was Sitzschulung, Bewegung, Biomechanik und sowas betrifft. Die schafft es nicht, sich online zu vermarkten. Die hat damit nichts zu tun. Und in dem Moment, wo die halt keine Kurse geben kann, ist die halt echt am Arsch. Und da finde ich es halt ein bisschen schade, wenn jetzt Leute, die eigentlich fachlich sehr kompetent sind, vielleicht ins Hintertreffen geraten und gleichzeitig Leute, die vielleicht fachlich keine Ahnung haben, aber sich sehr gut, sehr laut vermarkten können, da halt irgendwie so einen Profit rausziehen.
Ja, aber das hast du ja immer. Also das hast du ja auch draußen am Stall. Ja, finde ich so, ne? Also die Leute, die sich sehr gut vermarkten können, müssen nicht immer die Besten sein. Ja. Das hat ja auch viel mit Sympathie zu tun, weil ja das Pferd irgendwie zur Familie gehört. Mhm. Und dann hört man doch eher auf die Leute, die man nett findet. Wie soll man draußen auch beurteilen können, wer jetzt fachlich am besten ist. Also es ist halt auch eine ganz schwierige Frage. Es gibt so viele Ströme, es gibt so viele Varianten, wie du jetzt gerade schon bei der Hufrehe gesagt hast, man kann halt die Hufrehe nach A bis Z behandeln. Jeder hat halt eine andere Idee, wie er es macht, weil es so viele Therapeuten gibt. Ne? Das war ja auch diese Grundgedanke hier mit meinem Therapeutentreffen jetzt, ne? Dass man einfach mal einen Fall aufarbeitet und alle Therapeuten aus den verschiedenen Richtungen mal anhört, was die denn dazu sagen, weil es halt einfach so viele verschiedene Wege gibt, ja, um nach Rom zu gelangen, sage ich jetzt mal. Und da musst du natürlich für dich, für dein Pferd und auch noch für die jeweilige Situation dann irgendwie das Richtige finden. Und ja, wie gesagt, meistens ist es dann der, der nett ist und viel Zeit investiert, ne? Also der hat, das höre ich ganz oft, der war super, der war 2 Stunden an meinem Pferd. Ja, ob das jetzt die Auszeichnen oder Aushängeschild ist dafür, dass jemand fachlich gut ist, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber der hat halt geschafft, die Gefühle und die Situation richtig einzuschätzen und die Bedürfnisse zu stillen. Ob der dann fachlich der Beste für das Pferd war, das steht jetzt mal auf einem ganz anderen Stern. Ne?
Aber ja, sag ich ja, das kann ja der Pferdebesitzer überhaupt nicht einschätzen. Wo will denn der Pferdebesitzer das einschätzen können?
Ja. Deswegen, und das ist natürlich online, auch da verstärkt sich das Problem ja auch nur. Also ich glaube, auch das hat jetzt nichts geändert. Aber klar, es ist natürlich ärgerlich. Und online hast du natürlich noch eine größere Reichweite. Und auch Reichweite hat jetzt nichts mit Können zu tun. Ne? Das
muss nee, gar man nicht.
Ganz klar sagen. Ne?
Also Reichweite hat auch übrigens nichts mit Rechnung bezahlen zu tun, nur so am Rande.
Gar nichts. Ja. Das ist wohl so, ne? Aber...
Also ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde es cool, dass jetzt, wie gesagt, die Bereitschaft gestiegen ist, sich überhaupt auch mit diesen Business-Themen und mit vielleicht sollte ich mal wirtschaftlich arbeiten und dafür sorgen, dass ich eine Altersvorsorge und einen Puffer habe. Das finde ich ganz spannend, dass die Leute sich damit überhaupt befassen. Ich bin noch mehr gespannt darauf, wie sich der Markt bereinigen wird oder auch nicht. Das beobachte ich so ein bisschen am Rande und gucke immer so, wer ist da jetzt wie laut und von wem hört man gar nichts mehr. Auch eine Bekannte, die jetzt irgendwie dann noch mit sich halt einen weiteren Job gesucht hat, weil sie mit dem, was sie jetzt eigentlich gemacht hat, nicht über die Runden kommt, auch durch Corona, ja. Das ist dann natürlich so, wie ich sage, schade, weil die hat wirklich Ahnung, so. Soweit ich das einschätzen kann. Aber, ne? Also grundsätzlich ist die Frau sehr kompetent, was ich so über die Jahre von der erlebt habe. Und das ist doch schade, wenn so jemand jetzt irgendwo an der Kasse sitzen muss und kassieren muss, weil das mit dem Pferdebusiness nicht ausreicht, weil sie sich nicht vermarktet und ihr Können nicht vermarktet.
Natürlich, klar. Und jetzt ist der Markt halt auch einfach sehr voll, ne? Also ich sehe es ja im Podcast-Geschäft, ne? Sagen wir es mal so. Also als ich angefangen habe vor über 3 Jahren, gab es 3 Podcasts, glaube ich. Hier einfach reiten, ne? Meinen, Und vielleicht, ich weiß gar nicht, welcher, der WeHorse kam da noch relativ schnell dazu. Aber also lass es mal eine Handvoll Podcasts über Pferde gewesen sein, ne? Also mehr war es ja nun einfach nicht. Und jetzt, wenn du Pferd bei iTunes eingibst, bist du ja erschlagen an Pferde-Podcasts. Irgendwie jeder Zweite hat einen. Also ich finde, das ist echt krass. Und was aber immer wieder auffällt, ist, dann machen die halt 5 Folgen und dann wird es wieder ruhig. Also ist, ne, also das, es ist halt kein Sprint, es ist halt ein Marathon, ne? Also es geht ja nicht darum, jetzt mal eben in 3 Wochen, das glaube ich, ist auch so ein Ding, was die Leute glauben, was online funktioniert, ist, dass man online geht, einen Kurs erstellt,
Ja.
3 Content-Sachen postet und dann ist man Millionär. Und das
Ja, und
funktioniert
passiv ist
im
eigentlich.
wahren Leben nicht und das funktioniert halt auch wirklich online nicht.
Nee, wirklich nicht. Das ist so krass.
Also
Weißt du, wie viel
dieses
Arbeit ich
passive
da reingesteckt
Einkommen,
habe?
das
Ja,
gibt's
ja.
halt nicht.
Nee.
Also es gibt's halt, es ist halt leichter, wenn es irgendwann mal läuft, ja. Aber zum Beispiel mein Mann macht jetzt ja, hat auch Amazon FBA. Und bis da so ein Produkt bei Amazon steht, ja, und du das verkaufen kannst effektiv, was da dahinter steckt, ja, von der Markenanmeldung bis sämtlichen Steuerbescheide, dann hat ihm einen Steuerbescheid gefehlt, dann haben sie ihm geschrieben, wenn das nicht innerhalb von einer Woche hochgeladen wird, dann schicken sie entweder die ganzen Sachen zurück oder vernichten seine ganzen Sachen, wo ich so dachte, what? Die können nicht sein ganzes Lager, also seine ganzen Produkte vernichten. Ich meine, wir haben da ja auch, also du musst ja in Vorkasse gehen bei Amazon und dann zerstören die das einfach so, wenn diese Steuerbescheinigung nicht kommt. Und ich dachte so, was?
Da ist in jedem Lager eine Bombe und dann läuft da ein Timer
Ja,
ab und wenn der Teil wahrscheinlich da ist, dann geht die Bombe hoch. Ja,
ich
klar.
saß hier schon so.
Also ich,
Aber die ist gekommen, wir haben sie hochgeladen, alles gut.
aber da hast du Scheiß. Ich weiß, mein bester Freund ist, arbeitet auch bei Amazon und der hat auch schon so ein, zwei Chosen erzählt und ich krieg's auch bei Kunden mit, die auf Amazon verkaufen wollen. Da musst du ja auch, also dann brauchst du ja auch Nummern, musst du ja
Ja,
verlegen.
Wahnsinn.
Also ja, 1000 Sachen. Auch das ist nicht einfach so. Mach doch einfach einen Amazon-Shop auf und dann verkaufst du halt irgendwas.
Ja,
Das
so einfach ist das nicht. Ich weiß noch,
nein.
mit einem kleinen Etikett tanzen nach 3 Monaten durch die ganze Bude mit so einem Strichcode, keine Ahnung,
Also
weil
wahrscheinlich
das
ein
anscheinend
Sicherheitsgut.
so schwierig war, dieses Ding zu bekommen
Ja.
und so viele Hürden waren. Aber er hat auch gesagt, von allen, die anfangen, bleiben 10%, die dann wirklich ein Produkt hoch, also Produkt bei Amazon haben. Und von den 10% verkaufen dann effektiv ein zweites nur noch 20% von den 10%. Also das ist ja nix, gar nichts. Ja,
Auf
ich
jeden
bin mal
Fall.
gespannt.
Also das ist auch so ein unterschätztes Ding. Aber das ist ja genau das Gleiche mit den Selbstständigkeiten. Also wenn du dir anguckst, es gibt ja Statistiken, es gibt ja hier den, wie heißt der Monitor? Wie heißt denn dieses blöde Amt? Naja, hier die ganzen Statistiken, da, was du da alles runterladen. Es gibt so Statistiken, wie viel Gründungen gibt es, wie viele Neugründungen, wie viel in welchen Branchen, was sind Männer, was sind Frauen, welche Geschäftsformen und sowas alles. Und da siehst du ja auch, wie viele Firmen tatsächlich innerhalb von wie vielen Jahren wieder insolvent gehen oder zumachen. Muss ja nicht immer die Insolvenz sein. Und das ist ja auch der Großteil. Was ist das? Irgendwie 70, 80, 90? Also es ist ja wahnsinnig viel, die innerhalb von 3 Jahren oder was wieder weg sind. Also das kann ich gerne nochmal raussuchen. Das ist echt spannend. Das muss ich wahrscheinlich wirklich mal posten. Nein, es ist nicht einfach easy peasy. Nein, man macht sich nicht selbstständig und macht einen Online-Kurs, weil man weiß ja eh schon so viel. Und dann kann man das ja auch einfach online stellen und dann hat man ja automatisch ein passives Einkommen, was dann jeden Tag reinrieselt.
Nein.
Nein.
Also ich
Nein.
muss sagen, ich war auch geschockt von diesem Amazon FBA. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Also ich weiß ja schon von meinem Online-Business, dass es einfach, du brauchst echt einen langen Atem. Du musst jeden Tag was dafür tun, ja. Also mir macht es auch echt Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass es für mich mega die Arbeit ist. Also, aber trotzdem, du musst einfach jeden Tag deinen Arsch hochheben. Und trotzdem habe ich damals gedacht, naja, jetzt machen wir halt hier so einen Amazon-Shop auf und
Kann ja so schwer nicht sein.
ich bin einfach ausgestiegen und gesagt, mach du das, ich habe da keinen Bock drauf, das geht gar nicht. Und er hat das jetzt alles alleine aufgezogen und hat jetzt 3 Produkte und ich bin echt schockiert, was ein Aufwand das war.
als ich meinen ersten, als wir vom Futterladen damals das erste Mal online gegangen sind, ich habe schon gewusst, warum ich das, also wir haben das ja bewusst getestet, erst offline, weil wir waren ja, also es gab ja keinen, der individuelles Pferdefutter gemacht hat. Als wir damit angefangen haben zu recherchieren, da gab es das nicht so. Also da habe ich ein kleines Ding gefunden, wo es irgendwo, konntest du dir, glaube ich, rein hypothetisch irgendwas zusammenmischen lassen. Aber so wie wir das gemacht haben mit den Komponenten und dann gibt's für jedes Pferd das passende Futter, das gab's halt nicht. Jetzt gibt's ja hier Cavallo oder Carevallo, das ist ja auch so eine ganz sympathische aus Österreich, glaube ich, die sowas ja, auch macht. Da gibt's mehrere, die das mittlerweile machen. Aber ich habe auch gesagt, wir testen es erstmal, wie das hier so ankommt. Und im Osten sind dann die Bedingungen immer noch ein bisschen schwieriger gefühlt. darf man das noch so sagen? Ja, darf man, glaube ich. Aber vor allen Dingen...
Du bist aus dem Osten, du darfst das sagen.
Ich darf das sagen. Also es ist wirklich so, die Zahlungsbereitschaft ist hier, die Leute sparen hier einfach gerne. Das merkt man deutlich.
Ist ja nicht so verkehrt, wie wir gerade festgestellt haben.
Ist ja nicht so verkehrt, wenn man... Ja, genau. Aber grundsätzlich ist es ja echt so, dieser Online-Shop, einen Online-Shop aufzubauen, ich habe so viel geheult, wirklich. Ich habe ja Sally als Webdesignerin, aber auch die war damals noch nicht so bewandert mit diesen Shop-Systemen. Und dann einen Online-Shop zu machen, der auch noch rechtssicher ist, also wo du dann auch wirklich ne, diesen ganzen Steuerscheiß mit abgeriegelt hast und Umsatzsteuer und wer kriegt wann welche Rechnungen, wann bist du verpflichtet, eine Bestellbestätigung zu schicken, wie stellst du das ein, damit das auch funktioniert. Also da habe ich wirklich, da habe ich, glaube ich, meine ersten grauen Haare gekriegt. und wirklich mehrfach hier gesessen und geheult wegen diesem blöden Online-Shop und von wegen, naja, wir haben doch den Laden schon, wir machen mal einfach einen Online-Shop und verkaufen das halt auch dann noch deutschlandweit. Ja, ja, genau.
Aber ich glaube, da muss man auch einfach durch. Ne? Also ich glaube, wenn man den Traum, selbstständig zu werden, haben ganz viele oder eine tolle Idee. Und dieses Mal einfach anfangen, da scheitern, glaube ich, ganz viele dran, was so schade eigentlich ist, weil einfach anfangen ist in der heutigen Zeit, das ist wirklich einfach, muss man sagen.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Das größere Problem sehe ich dann immer dranbleiben, weil man fällt halt echt oft hin. Also es funktionieren halt echt viele Sachen nicht am Anfang. Und wenn ich da so an meine ganzen Kursplattformen, ach ja, Webseiten, Plugins, DSGVO, da kriegst du ja schon jetzt schon wieder Private Shield Ausschlag.
Ja.
Ich glaube, dass einfach zu viele zu früh wieder aufgeben, weil sie sich das alle einfacher vorgestellt haben. Aber man muss das einfach so als Abenteuerreise, glaube ich, sehen. Also
ja, und auch realistischerweise auch wirklich vorher wissen, ja, das wird Arbeit, ja, das wird anstrengend, nein, passives Einkommen kommt nicht von alleine und passiver. Und man muss sich halt durch, also ich glaube, wenn du da mit der Einstellung rangehst, ja, das wird hart und ja, ich werde keinen Urlaub haben und ja, ich werde erstmal weniger verdienen und ja, das ist erstmal kein Schlaf und so weiter, ja.
Na, so schlimm muss es ja nicht ausarten.
Naja, kommt immer darauf an, was du machst, aber so in den Hochzeiten, wo ich Hauptjob, also Vollzeitjob, nebenberuflich selbstständig und währenddessen noch ein Masterstudium gemacht irgendwie am Wochenende, da habe ich schon nicht so richtig viel geschlafen. Aber die Bereitschaft muss da sein. Ob das so kommt oder nicht, ist ja die andere Frage. Aber es kann halt so kommen. Und wenn du wirklich die Beine in die Hand nehmen musst, dann musst du halt den Frosch mal schlucken. Und wenn du da gar nicht bereit bist und jetzt gerne in eine bequemere Variante gehen möchtest, weil du denkst, du kannst dann sonst was in kürzester Zeit reißen, dann kommt auf einmal die Realität und sagt, nee, ich würde es immer wieder machen. Ich finde es voll geil. Ich finde es voll anstrengend. Ich finde es voll geil. Aber... Ich glaube, das ist das, was du meinst mit dem, die meisten scheitern schon beim Anfang, aber wer sich schon nicht traut anzufangen, der ist dann auch in der Schiene einfach nicht richtig, in der Selbstständigkeit.
Ja. Ja, ich glaube wirklich, dass viele diesen ersten Schritt so ein bisschen sich schwer tun, weil sie dann zu perfekt starten wollen oder ich glaube wirklich, dass man einfach im Kleinen mal sowas ausprobieren kann. Ne? Du hast ja auch nebenberuflich gestartet, ich ja auch. Und ich glaube schon, dass man da den Mut aufbringen kann, da einfach so ganz klein einfach mal was auszuprobieren. Ja. Und wie gesagt, es ist ja am Ende eine Abenteuerreise, ne? Also was man alles gelernt hat in den letzten Jahren, ne? Also das ist unfassbar. Also und ich merke es ja jetzt immer wieder, wenn ich mit anderen Kollegen spreche, die online halt nicht unterwegs sind. Also ich alleine, was du an Wortschatz gewonnen hast, ja? RSS-Feed, ja. Wie gesagt, manche wissen nicht mehr, was ein Plugin ist oder was Elementor ist oder Zoom. Oh Gott, Zoom inzwischen, jetzt mit Corona weiß natürlich wahrscheinlich jeder inzwischen.
Geh mal in dein Theme und mach mal den Patcher, führ mal den Patcher durch, weil dann kannst du nämlich auch deinen Cache nochmal lernen und das letzte Update fahren für die, was weiß ich. Also da sind manchmal Gespräche, die ich auch mit Sally zum Beispiel führe. Das ist zum Schießen. Sitzt meine Mutter neben mir, guckt mich an.
Wovon sprechen die eigentlich?
Gerade. Also, ich weiß auch nicht, ob man das alles können muss, aber es ist schon hilfreich. Das ist schon echt geil, wenn du dann feststellst, dass sich dir ein kompletter Teil der Welt auf einmal erschlossen hat.
Weil ja, das ist wie so eine andere Fremdsprache, ne? Ja, wirklich. Wo du dann so mitsprechen kannst, ne? Das finde ich schon, das ist schon eine coole Sache, wenn man sich da, und selbst wenn man sich da nicht damit beruflich, selbstständig im Alleingang mit Vollverdienst macht, hat man doch so viel mehr gewonnen, als wenn man 3 Stunden eine Serie geguckt hat abends. Also ich werde ja ganz oft gefragt, wann machst denn du das eigentlich? Und ich meine, wir können ja mal auf die Uhr gucken, wir haben jetzt 8:50. Ja, das machen wir halt, wenn es draußen dunkel ist, wenn andere vorm Fernseher sitzen. Ja. Von daher, ich denke, ich lese ja auch keine, wie heißt das? Heißt, Bücher, die nichts mit Fachwissen zu tun haben.
Wie nennt man das? Romane. Belletristik, ist das?
Ja, ich glaube. Keine Ahnung. Aber ich lese sowas nicht. Ich finde das langweilig. Das ist ja nicht das Leben so. Und,
Veronika kann keinen Spaß haben. Veronika muss lernen.
Für mich ist das Spaß. Ich sitze da und lese mein Fachbuch und denke mir, cool, voll spannend, mega. Jetzt habe ich ja Geburtstag im Oktober, dann bin ich gefragt worden, was ich mir wünsche. Dann habe ich erstmal schön die ganzen Fachbücher durchgeguckt. Erst alle tiermedizinischen Fachbücher, dann alle Business-Fachbücher. Dann habe ich von allem Screenshots gemacht und habe es den Leuten geschickt, welche Bücher sie mir jetzt im Geburtstag. Weil stell dir mal vor, ich kriege so einen Mittelalterroman. Was soll ich denn damit?
Was soll ich damit?
Also ich kann damit halt nichts anfangen. Ja? Ich gucke auch mal abends 1 Stunde Fernsehen, um Gottes Namen. Ich will mich da gar nicht rausnehmen, aber es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt, wie gesagt, jeden Tag, wenn du jeden Tag 2 Stunden Fernsehen guckst abends, die Woche, 7 Tage die Woche, rechne dir das mal hoch. Also dann habe ich einen ganzen Arbeitstag mehr in der Woche, als die Leute, die jeden Tag Fernsehen gucken. Ja, dann habe ich natürlich auch viel Zeit, was zu schaffen. Ja. Ne? Und das aufs Jahr gerechnet, das muss man sich mal vorstellen, was das ausmacht. Ja. Oder auch, ich meine, ja, mal sonntags im Bett gammeln bis 8.
Bis 8?
Ja. Da habe ich ja schon ein schlechtes Gewissen, da ist der Tag ja schon vorbei. Ja, also das muss man natürlich auch nicht so machen, aber für uns ist das halt so das Normalste, dass man morgens dann halt schon Sport macht, ja, also bevor man überhaupt anfängt zu arbeiten. Wir hatten jetzt auch die Diskussion, weil Freunde da waren, über Zeitmanagement, ja, und wir machen alles in Blöcken. Also ich habe keine To-Do-Liste, sondern ich habe eine Timeline und welchen Block ich wann machen möchte, und morgens die erste Stunde gehört halt mir. Mhm. Ja, also den ganzen Rest des Tages mache ich ja fast für andere Menschen. Dann mache ich halt die erste Stunde was für mich, ja. Also Joggen, heute Morgen waren wir wieder im Trimmlichwald. Wir machen nämlich jetzt Crossfit, mein Mann und ich. Und dann haben wir da so einen Trainer, der im Wald steht und uns anbrüllt. Und unser neues Ziel vor 6 Monaten, weil Turnierreiten ja gerade so nicht ist, ist jetzt Handstand auf einem Arm. Da hat der Trainer heute zu mir gesagt, es dauert ein Jahr, bis man das kann. Jetzt bin ich total gefrustet.
Achso, ich dachte, jetzt bist du so genau nochmal extra motiviert, das in einem halben zu schaffen.
Ja, also wenn das nicht in 6 Monaten geht, dann das, also ein Jahr, also hallo, so lang kann das nicht dauern. So lang kann das nicht dauern. Dann muss ich eine schwerere Kettlebell nehmen das nächste Mal.
Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, beneide ich dich total drum, weil ich finde es total schön, morgens meine Zeit und meine Ruhe für mich zu haben, weil ich mache auch nicht, wenn mich morgens gleich irgendwer voll quatscht. Ich weiß, das können sich immer die Leute nicht vorstellen, dass ich mal Ruhe brauche, aber ich habe es gern ruhig. Ich habe gerne, dass hier keine Musik an ist. Ich habe gerne, dass hier mich keiner vollschnattert, und mein Freund steht morgens als erstes auf und macht auf seinem Handy irgendwas an. Und da kriege ich schon die Krise. Also ich fände es total schön, und ich merke aber, dass ich an der Stelle noch total nachhinke. Ich würde gerne morgens aufstehen, Sport machen, meine Ruhe haben, einen Kaffee trinken, ohne dass Mutti, Mama, 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 ich muss mal pullern. Mama, machst du mir ein Goldsaftbrot? Aber ich krieg's nicht hin. Also das ist so meine Herausforderung, gerade das noch irgendwie in meinen Tag zu integrieren, dass ich morgens mit Sport oder wenigstens mit Ruhe starte.
Ich wollte sagen, du kannst ja auch mit Meditation starten, auch das habe ich
ja,
jetzt.
Also, ja, ich sag mal Sport, ich würde jetzt morgens kein Crossfit machen, keine Sorge. Aber morgens jetzt hier eine Runde Yoga zu machen, ich habe das auch schon mal eine Zeit lang gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass das für mich neu ist. Aber dann, ich merke halt, wenn ich viel Arbeit habe, ich bin dann so ein Arbeitstier. Ich stehe dann morgens auf, selbst wenn ich früher aufstehe als der Rest, ich fange direkt an zu arbeiten. Also.
Aber dein Energielevel wäre besser, wenn du erst Sport und gesunde Ernährung hast. Also am Ende ist das ja eine Milchmädchenrechnung, ja, die du dann betreibst mit deinem Körper, weil das Wertvollste in deinem Leben, was du besitzt, ist nun mal dein Körper. Weil den gibt es nicht nochmal.
Das sagt auch das Burnout-Männchen neben mir, sagt auch immer, du weißt aber schon, dass das nicht gut ist für dich.
Und am Ende hast du auch mehr Energie für die Kunden, wenn dein Energielevel voll ist, ne?
Ja, und das muss ich sagen, da bin ich zum Beispiel total abhängig davon, dass ich zu den Pferden kann. Weil wenn ich so gar nicht mehr kann und wenn ich keine Energie mehr habe und keinen Bock und irgendwie alles scheiße, dann setze ich mir halt auch mein Gaul und reite eine Runde aus und dann geht das alles wieder. Aber in dem Moment, wo irgendein Pferd lahm ist.
Und das Problem ist natürlich, dann bist du schon vom Energielevel so tief, dass du es wieder auffüllen musst.
Ja.
Wie cooler wäre es ja, wenn du doppelt hättest, dass du auch was an andere abgeben kannst. Das wäre ja die Idee dahinter, ne? Also
ich glaube, das habe ich ja schon mal in einer Folge gesagt, das kann ich, glaube ich, auch so sagen. Ich bin ja so ein bisschen in meinem Post-Burnout-Zustand. Also ich habe ja jetzt meine hauptberufliche Selbstständigkeit ist ja dem Wunsch entstanden, nicht mehr in einem Büro zu sitzen und nicht irgendwo angestellt zu sein, weil das eben nicht zu mir passt und mich wahnsinnig gestresst hat und die ganze Kombination für mich nicht funktionierte. Und ich habe halt festgestellt, dass so wie ich jetzt arbeite und so wie ich vor allen Dingen frei meine Zeit einteilen kann, dass das die Art und Weise ist, wie ich mehr Energie habe. Einfach weil das meinen Präferenzen entspricht, spontan zu sein oder meinen Präferenzen entspricht, frei planen zu können. Und ich glaube, dass ich da schon sehr gut geworden bin, mir freie Zeit einzuräumen, wo ich noch nicht so richtig gut bin. Also, ist jetzt auch wieder subjektiv, ja, ist wirklich diese Morgenzeit hinkriegen. Den Rest des Tages habe ich gut geblockt, auch mit diesem, ne, immer auch dieses Kalenderblocking und habe auch so meine Zeitblöcke, dass ich halt dann, wenn ich vormittags noch produktiv bin, auch keine Termine reinpacke und so. Also, diese Slots habe ich auch, aber dieser Morgenslot, den kriege ich noch nicht hin.
Da man muss ja noch Optimierungsluft haben. Also es muss ja noch, man muss ja noch irgendwas arbeiten können. Das wäre ja sonst nicht alles langweilig.
Perfekt. Das darf nicht alles gleich perfekt sein. Ja, sag doch mal, was ist denn bei dir? Wo arbeitest denn du noch dran? Das wirkt bei dir schon so schön durchgetaktet. Gib mir Hoffnung, dass es nicht alles perfekt ist bei dir.
Das glaubt man, das ist es nicht. Um Gottes Willen. Ich glaube, ich bin sehr selbstkritisch. Also aus meiner Perspektive läuft vieles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Du weißt ja, ich bin sehr ungeduldig, ne?
Ja, ich
haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Wenn ich dann irgendwie einen Kurs launche und ja, das dann, ja, wie gesagt, da bin ich ja dann immer sehr ungeduldig und denke dann immer, das hätte ja noch besser werden können und hättest du dich mal hier ein bisschen mehr angestrengt und dann habe ich hier so ein Vision Board hängen mit meinen Zielen und meinen Erfolgsregeln und so und denke mir, jetzt hast du das wieder nicht beachtet und hast du dieses wieder nicht beachtet, jetzt hast du wieder am Handy zu lange getaggelt. Also ich glaube, ich habe da sehr viele Momente in meinem Leben, wo ich viel zu streng mit mir bin, wo ich immer dran arbeite. So mein Mantra ist, du darfst einfach nur sein im Moment.
Oh, das habe ich zum Beispiel schon relativ gut im Griff zu sagen, ja, scheiß drauf, mach keinen Sport.
Nee, den würde ich nicht streichen. Ja. Und natürlich ist es jetzt Mama sein schon auch nochmal eine Herausforderung, weil dann sitzt du ja und spielst mit dem Kind und das ist natürlich wunderschön, das will ich gar nicht abschreiben, aber ich habe immer dann so das Gefühl, jetzt hast du gar nichts geschafft die letzten 5 Stunden, was ja gar nicht stimmt, weil ich habe mein Kind ja bespaßt und habe mit ihm eine tolle Zeit verbracht und war im Wald und war vielleicht
du hast eigentlich die wichtigste Aufgabe des Tages gerade gemacht. Ja, das kenne ich aber.
Genau, und ich habe dann das Gefühl, ich habe die Zeit verschwendet, was ja völligst im Mindset verkehrt ist. Ja. Und da knapse ich noch so ein bisschen dran, dass das genauso wertvolle oder noch wertvollere Zeit ist, die ich mit meinem Kind verbringe oder mit der Familie verbringe, dass ich dann da wirklich sitzen kann. Und also ich muss dann immer zu mir sagen, wenn ich stille, dann stille ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spazieren gehe, dann gehe ich spazieren, weil ansonsten rattert mein Kopf die ganze Zeit, oh, ich könnte noch das machen und da musst du den Social Media Post noch machen und dann willst du die Themenwoche noch gestalten und jetzt hast du heute noch nichts gepostet und du musst das, den Workshop noch vorbereiten und die Folie könnte noch ein bisschen besser und also dann bin ich nicht im Hier und Jetzt, sondern plane. Ich liege dann auch abends im Bett und denke mir so, jetzt kurz noch schnell den Tag morgen planen.
Ja.
Und gehe dann so die Zeiten durch, was ich dann morgen zu tun habe und so, wo ich so denke, ja nee, jetzt ist alles getan für heute.
Ja.
Ja? Und dann dieses Abschalten, das fällt mir extrem schwer, was natürlich für deine mentale Gesundheit, glaube ich, auch schlecht ist, ne? Weil du nie so ganz rauskommst, deswegen meditiere ich ja auch viel. Ja. Aber ja, ne, jetzt wollte ich diesen, zum Beispiel den Kurs von Laura Marlina Seiler, diese Huso, ne, habe ich ja gemacht. Und ich komme jedes Mal bis zu Tag 13.
Was ist das?
Die Rise Up and Shine Uni. Da meditierst du halt und machst so witzige Übungen und findest dich selber und gehst in deine Vergangenheit und naja, du arbeitest halt mit dir selber, mit so Ressourcenaufgaben. Und wie Vision Board machen und sowas. Dann gibt es halt jeden Tag eine Aufgabe, eine Meditation, eine Coaching-Übung, ne? Und dann hast du so ein Workbook und dann kannst du, wie gesagt, an dir selber arbeiten. Und das war am Anfang des Jahres, habe ich das angefangen, es sind 4 Wochen, also 4 mal 5 Tage. Und jedes Mal, wenn ich damit wieder neu anfange, weil ich mir denke, so jetzt ziehst du es aber mal durch. Ne? Ja. Komm, ich gehe jedes Mal zu Tag 13 und dann, ja, jetzt bin ich schon wieder 2 Wochen und habe nicht einen Tag meditiert, weil ich es wieder nicht irgendwie, ja, mir nicht abgeknapst habe und weil ich dann wieder die andere Prioritäten gesetzt habe. Und das fällt mir halt schon extrem schwer. Jetzt habe ich ja auch das schöne Buch The One Thing gelesen, ne? Mhm. Auf deine Empfehlung hin. Was übrigens war sehr nett zu lesen. Also ist ja ein sehr nettes Buch. Habe ich wieder angefangen, meine Prioritätenliste zu machen. Aber das fällt mir schon schwer. Also dann verfalle ich wieder, wie du schon sagst, in diesen Arbeitswahn.
Die tausend Dinge.
Ja, genau. Und das ist halt scheiße. Also das finde ich, das ärgert mich dann immer am Ende des Tages. Und dann denke ich immer, boah, jetzt hast du wieder gar nichts geschafft den ganzen Tag. Was ja nicht stimmt. Also was ein Blödsinn, ja. Aber ich habe dann das Gefühl, ich hätte wieder nicht genug gemacht am Tag. Und das ist schon, woran ich definitiv noch arbeiten muss.
Aber das ist auch so ein kleiner Burnout-Zeiger. Also so Leute, die genau so denken, das ist ja genau die Richtung so.
Genau, deswegen muss ich halt immer gegenarbeiten oder möchte ich immer gegenarbeiten, mache das auch ganz aktiv. Also ich habe ja auch in meinen ersten Jahren in der Pferdepraxis, habe ich schon gemerkt, dass mir die Arbeit irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich halt krass zu viel gearbeitet habe. Also wirklich krass zu viel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jede zweite Nacht durchgearbeitet, dann einfach weiter tagsüber gearbeitet, dann hat man mal 10 Stunden frei gehabt, dann hat man einfach wieder gearbeitet. Also wirklich krankhaft, muss man sagen. Aber das hat mir auch Spaß gemacht damals. Also es war halt meine Passion, das wollte ich halt machen. Aber ich bin trotzdem dran kaputt gegangen, weil natürlich, ja, Schlafmangel ist schon ein Problem. Gesund ernähren funktioniert auch nicht so richtig während der Zeit. Sport war auch wenig. Und dann natürlich, ich habe in der großen Klinik gearbeitet, dann hast du natürlich viel Kolika gehabt, das heißt, es sind auch viele Pferde gestorben. Und da musst du natürlich den Besitzern nachts erzählen, ihr Pferd hat es leider nicht geschafft. Ist auch eine Aufgabe, die, glaube ich, vielen da draußen nicht so bewusst ist, dass das ein Tierarzt natürlich auch ziemlich mitnimmt.
Ja.
Und dann hast du entweder brüllende Leute vor dir, weinende, erbrechende, also jeder reagiert ja so ein bisschen anders. Dann hast du natürlich, wir sind ja keine Zauberer. Also es gibt auch Pferde, die werden halt nicht wieder gesund. Also das, ne, die sterben vielleicht nicht, aber sie werden nicht wieder so gesund wie vorher. Und es ist schon auch viel Leid und viel Traurigkeit, die dieser Beruf mit sich bringt. Und dann natürlich wird das auf dich projiziert als Tierarzt. Ne? Klar machen wir auch nicht alles richtig. Das steht jetzt auf dem anderen Blatt. Aber was du mental dazu verarbeiten hast teilweise, ist schon richtig krass gewesen.
Das glaube ich.
Naja, wie alt war man, wenn man mit dem Studium fertig war, ne? Also es ist halt auch nochmal 10 Jahre jetzt her, ne? Also da war ich schon an so einer Grenze, wo ich Probleme gehabt habe, so mental. Aber ich bin auch einfach dann zu jemandem hingegangen, habe mir halt Hilfe geholt. Also Ich hab,
aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Du kannst ja, was du gerade gesagt hast, mit dem, jetzt mal abgesehen von der Verantwortung, aber du sagst ja auch, du wolltest es machen, du hast Spaß an dem Job gehabt. Ja, aber dir kann auch der ganze Spaß der Welt und die ganze Motivation der Welt, die du vielleicht hast, ändert ja nichts an deinen körperlichen Bedürfnissen.
Ja, genau. Und aber die kann man halt, wenn man jung ist, lange wegstecken.
Oh ja.
Rauchbau am Körper, so, ne?
Ja.
Aber also, ich habe halt dann.
Wenn ich darüber nachdenke, was ich da alles parallel gemacht habe, das würde ich jetzt auf gar keinen Fall würde ich das schaffen.
Aber ich glaube, es gibt für alles eine Zeit. Also ich glaube, ja. In dem Alter kann man das einfach und da sollte man das vielleicht auch. Also ich bereue da auch keinen Tag, ganz ehrlich nicht. Ne? Also ich habe da so viel gelernt und habe da auch so viele tolle Leute kennengelernt und habe mich ja auch als Person, also wäre ich da nie reingegangen, hätte ich mich ja auch nie mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Also ich glaube, alles passiert schon irgendwie aus einem bestimmten Grund und man wächst ja an solchen Aufgaben. Also von daher, ich würde das jetzt auch nicht scheuen, als junger Mensch da mal so reinzuklotzen, aber man muss dann halt,
dass du irgendwann rauskommst und dass du das nicht für immer fahren kannst.
Ja, genau.
Wir versuchen ja diesen Raubbau für immer zu fahren. Wenn ich jetzt an unseren alten Hof denke, meine alte Hoftierärztin, die da kam, die ist ganz zauberhaft und die ist, oh Gott, wie alt ist sie? Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. irgendwas.
Anfang jung geblieben auf jeden Fall.
Also sie ist keine 20 mehr und vielleicht auch keine 30 mehr, aber auch noch
die
keine.
Die bin ja nicht mal ich mehr.
Naja,
was soll das denn jetzt heißen?
Keine Zahl, irgendwas dazwischen. Aber
ich habe gehört, mit 40 geht das Leben erst los.
Bitte?
Ich habe gehört, mit 40 geht das Leben erst los.
Dann geht das bestimmt bei ihr los. Also, weiß ich nicht. Irgendwie so, das ist eine ganz zauberhafte Frau, auch Pferdefachtierärztin mittlerweile und hat da auch privat so ein paar Rückschläge, aber die hat immer so viel gemacht und macht so viel Pensum, die kommt nicht hinterher. Und dann macht sie hier noch einen Turnierdienst und hier noch einen Notdienst und dann fährt sie da noch zu einem Notfall und eigentlich hätte sie dann Feierabend nach sonst wie vielen Stunden, aber macht mal den noch mit. Und die fährt auch ein wahnsinniges Pensum seit Ewigkeiten, dass die teilweise keine Rechnungen stellt. Also von der kriegst du dann irgendwann ein halbes Jahr später vielleicht eventuell eine Rechnung, weil die bis dahin keine Rechnung gestellt hat, weil die halt nicht dazu kommt. Und die halt einfach so viel arbeitet, dass sie dann...
Ja, da muss man schon irgendwann mal aussteigen.
Das geht nicht. Also das kannst du halt nicht, das kannst du nicht machen, durchgehen. Das geht einfach nicht, ja. Aber so wie das, klar, wenn man jung ist, kann man das noch wegstecken. Aber man muss halt irgendwann den Punkt auch finden, zu sagen, okay, jetzt ist es daran, dass ich halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Köpfchen und ein bisschen weniger Körper nutze. Und das, also, oh Gott, das klingt jetzt falsch. Aber einfach in eine Richtung zu arbeiten, wo man halt nicht mehr die, was hast du gearbeitet in der Woche? Darf man das sagen? 120?
Ja, ja, locker. Also wir machen ja normal 50 Stunden die Woche. Also ohne Überstunden und ohne Nachtdienst und ohne Wochenende machen wir 50 Stunden die Woche. Also Regelarbeitszeit, ne? Also, und dann machst du von Freitag bis Sonntag noch Nachtdienst und also, ja, ja, das schaffen wir locker.
Ja. Ja, das kann halt nicht sein, ja. Aber
ich glaube, dass sich viele nicht trauen, sich dann Hilfe zu holen, weil sie sich irgendwie schämen.
Ja.
Aber wir tragen halt alle irgendwie Glaubenssätze in uns, die sich ja, oder man muss perfekt sein oder ich bin nicht gut genug oder was weiß ich. Also da jeder hat ja so was anderes, was er mit sich trägt. Ich hatte immer, ich muss alles alleine schaffen. Ne?
Oh ja, ich auch. Haha, den habe ich auch.
Und da kann man ja einfach, also gerade heutzutage, dann hört man halt mal einen Podcast oder liest mal ein Buch oder, ne, also... Ich bin dann viel zu so einer Hypnosetherapeutin gegangen. Ach, was war immer herrlich. Einmal die Woche hinlegen und dann Entspannung pur.
Habe ich tatsächlich auch, kann ich total verstehen. Ich hätte wahrscheinlich mir viel früher Hilfe suchen müssen in Form von irgendwelcher psychologischer Betreuung. Und ich habe es auch nicht gemacht aus Angst, dann den Stempel zu haben, du hast irgendwas Psychologisches, so, weißt du? Also.
Aber alle. Wir haben alle einen Rucksack, den wir mittragen.
Diese Angst, und das ist ja nicht nur darauf bezogen, also das ist ja genauso bei denen, die sagen, ich kann mir jetzt kein was auch immer holen, weil dann sieht das ja aus, als ob ich das nicht alleine hinbekommen habe. Oder dann sieht das ja aus, als ob was auch immer, so wie du das, was auch immer man dann von sich selber...
Ja eben, jeder denkt dann halt was anderes, ne, aber...
Da kommen die meisten anderen Leute gar nicht da drauf. Wie war das? Man verbringt am meisten Zeit darüber, sich Gedanken zu machen, was die anderen über einen denken, während die genauso denken, was man über die denkt und nicht... Also,
was ja auch völlig Bumpe ist, was die anderen über einen denken, finde ich immer.
Aber war das für dich ein Problem, im Internet halt so präsent zu sein, dass du Angst hast vor so Feedback von außen irgendwie?
Nö, also da muss ich sagen, als Tierarzt ist man ja eh schon ein, wie sagt mein Chef immer, ein Mensch des öffentlichen Lebens. überleg mal, wie viele Leute wir am Tag sehen. Also, und wo wir überall rumfahren. Und dann kommen wir in die privatesten Ecken. Also, und zu den komischsten Uhrzeiten. Also uns, ne, also wir sind 24 Stunden, 365 Tage für die Leute da. Und wir werden ja in jedes Wohnzimmer reingelassen und Ställe. Und also, das ist ja total privat. Also von daher, wenn ich irgendwo aufs Turnier gehe oder zum Einkaufen oder durch irgendwelche Straßen fahre, also irgendjemand kennt mich halt immer. Das, dafür ist es unser Praxisgebiet so groß und ich arbeite hier schon viel zu lange. Deswegen, man ist ja eh schon so präsent. Also, ja. Ich würde mich jetzt auch nie, also früher, ganz früher, in meiner Studentenzeit war ich ja Studentenreiter. Da habe ich schon Alkohol getrunken, so ist das jetzt nicht. Da haben wir sehr wild gefeiert.
Was hast du?
Sehr wild gefeiert. Aber heute würde ich das ja nie wieder tun, weil wenn ich auf einer Veranstaltung bin, bin ich da zwar ja privat, aber zu 100% sind mindestens 4 Kunden von mir da. Also das, oder Patientenbesitzer von mir da. Also das kann ich nicht ausschließen. Also das geht für mich nicht. Ich kann nicht mein Privates und mein Berufliches trennen. Das funktioniert nicht. Also man ist eh schon, wie gesagt, der Chef sagt
dann wie ein bunter Hund. Das wusste ja, nicht mehr genau. Los.
Ne? Also das, du bist immer in der Öffentlichkeit. Und ob ich mich jetzt bei uns hier öffentlich zeige oder im Internet, ja, mein Gott, ja. Und wie gesagt, ich hatte ja schon die Phase, wo ich mit Kritik umgehen musste und habe da dran gearbeitet und weiß jetzt, wie ich damit umzugehen. Natürlich trifft mich das immer noch, wenn mich jetzt jemand kritisiert oder beschimpft oder, obwohl beschimpfen finde ich schon nicht mehr so schlimm, weil es soll, wenn dann konstruktiv sein, ne? Also dieses, dann, ich sage immer, ich ziehe mir den Schmerz der Leute nicht an, weil die schimpfen ja nicht mit mir, sondern irgendwie ja auch über sich selber.
Über und mit sich selber, ja.
Also wenn sie wirklich so unter die Gürtellinie rutschen. Also es geht jetzt nicht darum, wenn man jetzt konstruktiv Kritik äußert, alles gut, ne? Aber auch damit kann ich einfach umgehen. Also das musste man zwar lernen, aber ja, im Internet ist das natürlich alles noch so ein bisschen anonymer von denen, die einen dann anschreiben. Ja. Und ich habe schon ab und zu mal so eine Anschrift oder so eine Nachricht, wo ich mir so denke, ja gut. Gut, dann ist das halt so. Man kann ja auch nicht von jedem gemocht werden, ist auch in Ordnung, kann ich auch mit leben. Von daher habe ich eigentlich nicht so das Problem, mich öffentlich im Internet zu zeigen, muss ich sagen. Nee, eigentlich nicht. Klar, es ist immer mal unangenehm, wenn dann, aber ich habe auch wirklich eine ganz tolle Community. Also ich kriege auch wirklich so viel positive Zuschriften, dass das einen viel mehr stärkt. Und ich habe mir damals im Zuge, dass ich mich damit beschäftigt habe, wir haben so Kalender, wo wir immer die Patienten reinschreiben, die wir abfahren müssen oder dürfen. und immer die nett waren, da haben wir Smileys hintergemacht. Weil sonst merkt man sich immer nur den, der halt an dem Tag schlechte Laune hatte. Das hält ja nicht an mir, dass der schlechte Laune hat. Aber den merke ich mir, weil der hat mich halt ja vielleicht nicht in dem Ton angesprochen, wie ich das jetzt gern gehabt hätte.
Ja, gibt es eine Studie zu?
Ja, und dann merke ich mir immer nur die negativen Sachen. Genau. Also das ist Fakt, das wissen wir ja auch. Ne? Nachrichten bringen ja auch immer nur die negativen Sachen. Und deswegen haben wir immer Smileys an die Netten gemalt.
Das finde ich total toll.
Und dann erst mal am Ende des Tages, 90% deiner Menschen sind um dich herum, sind ganz toll. Und dieser eine, ja, mit dem kann man dann auch noch umgehen.
So, aber das ist ganz cool, dass du das sagst. Da gibt es wirklich eine Studie zu, oder so eine Positive-Negative-Ratio irgendwie, von wegen, dass das Hirn speichert irgendwie, frag mich jetzt nicht aus welchem evolutionstechnischen Zaubergedanken heraus, aber du brauchst eine 3:1 oder 2, irgendwas zu, das variiert für jeden so ein bisschen, zu 1, also positiven zu negativen Verhältnis. Also du musst wesentlich mehr positive Erfahrungen haben als negative. Und nur wenn dieses Verhältnis mindestens erreicht ist, ich musste irgendwie an Calcium-Phosphor-Verhältnis denken, als ich das gesehen habe, aber ist egal. Erst wenn dieses Verhältnis erreicht ist, dann fühlst du dich summa summarum gut.
Ja, und ich kann das auch nur jedem empfehlen. Das war auch so ein Tipp, den ich damals bekommen habe. Ich habe so einen Ordner auf dem Computer, der heißt Feedback. Und da habe ich alle netten Sachen per Screenshot abgefotografiert und die sind alle da drin. Und wenn dann der Tag echt hart war, dann mache ich diesen Ordner auf in meinem Computer und lese das einfach alles durch und freue mich. Ja. Und dann ist der Tag wieder toll.
Ich einer von den Mastermind-Mädels, also der Mastermind-Gruppe insgesamt, aber von einer angeregt, auch neulich gesagt, du druckst dir jetzt diese positiven Bewertungen aus und du packst die bei dir an eine Wand oder einen Spiegel, so lange, bis du nicht mehr daran zweifelst, dass du einen guten Job machst.
Ich habe ja diesen Spruch von Christian Bischoff bei mir im Badezimmer hängen. Du bist ein Geschenk für die Welt.
Okay, der ist auch gut. Naja, aber ne, Mama sagt, also Mama, meine Mama sagt immer, sage, was du willst und du kriegst es so. Ja, man muss das auch
wir
mal.
Wir sind doch alle Geschenke für die Welt. Jetzt wollen wir hier mal ein Tacheles reden.
Ja. Ja, der eine mehr, der andere weniger. Nein, tatsächlich ja. Gut. Wir haben jetzt schon ganz schön lange. Ja?
Alles gut.
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt schon ganz schön lange geschnackt. Ich glaube, wir können...
Du musst das alles gleich schneiden. Viel Spaß.
Ja, schönen Dank. Also gleich nicht, weil heute schneide ich das nicht mehr. Aber ich schneide uns da was Schönes zusammen und pack das mal in den Podcast. Ich kann dir auch gerne den... Also ich weiß nicht, ob das was für deinen Podcast auch ist. So eine totally random...
Nein, das darfst du nicht posten.